Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Tag. Wie schön. Lachen wird heute der rote Faden durch diese Sendung sein. Humor ist nämlich das große Thema von meinem Gast Nitschil Steinberger. Er ist wichtiger Bestandteil ihres Lebens und Schaffens, sowohl als Künstlerin als auch als Autorin und als Lachseminarleiterin. Außerdem ist sie mit dem wohl lustigsten Schweizer verheiratet, mit dem Kabarettisten Emil Steinberger. Ob das immer witzig ist, werden wir heute erfahren. Hallo nach Basel, hallo Nitschil Steinberger.
Hallo Tim Wiese, schön Sie zu hören.
Was auf jeden Fall sehr lustig ist, finde ich zumindest, dass Sie als Deutsche in New York Schweizerdeutsch gelernt haben. Auf die Geschichte werden wir später kommen. Was waren denn die ersten Worte, über die Sie sich der Sprache angenähert haben?
Ich habe das sehr kindlich gemacht. Also mir gefiel einfach nicht, wie Emil mit mir auf Hochdeutsch spricht. Und deswegen habe ich ihm einfach immer nachgebrabbelt und dabei auch sehr viele Fehler gemacht, die ihn dann wieder zum Lachen brachten. Das hat mich wieder motiviert, weiterzumachen.
Ich glaube, ein berühmtes Wort für den Einstieg ist ja Huchichastli, ne?
Ja, das ist so ein typisches Wort, das habe ich aber nicht benutzt. Aber ich habe zum Beispiel, ich dachte, ich hätte so Regeln kennengelernt und entdeckt und dass man immer EI zu IE umwandelt und habe dann halt gesagt, ich hätte lieber Fleisch als Fisch und es heißt aber Fleisch. Also okay. Es ist eben nicht so, dass man das einfach immer umdrehen kann. Oder ich habe statt Staubsauger, habe ich Stubsauger gesagt und dann musste Emil halt immer lachen und hat mir dann erklärt, wie man es richtig macht.
Nitschil Steinberger, die gibt regelmäßig Lachseminare. Nun denken wahrscheinlich viele, lachen können wir doch alle. Warum muss ich dafür ein Seminar belegen, Frau Steinberger?
Ja, das wäre schön, wenn wir das alle könnten. Theoretisch können wir das auch alle. Also ich bin der Meinung, alle können lachen. Und das beginnt ja schon als im Babyalter mit 4 Monaten, dass man wirklich auch ganz gezielt und bewusst lacht. Aber es gibt halt sehr viele Menschen, die das Lachen verlernen oder auch vermissen in ihrem Leben. Und wenn man sich so die Welt anschaut, was alles um uns herum passiert, wie viel auf uns hereinprasselt an Negativen, dann ist es halt nachvollziehbar, dass manchen Leuten auch das Lachen ein bisschen abhanden kommt. Aber es kommen auch Leute in meine Lachseminare, die viel lachen und die einfach mal nochmal gezielt 2 Tage so richtig viel lachen wollen. Also es gibt beides.
Vielleicht müssen wir erstmal auch feststellen, also es handelt sich bei Ihren Seminaren auch nicht um Lach-Yoga. Das haben jetzt vielleicht einige im Kopf. Ihre Seminare sind da anders aufgebaut. Was findet da stattdessen statt?
Ja, bei Lach-Yoga ist es ja so, dass man versucht, auch ohne Grund zu lachen. Und es gibt da ganz spezielle Übungen. Bei mir im Lachseminar möchte ich aber versuchen, dass die Leute wirklich mit Grund lachen und dass sie auch selber die Gründe zum Lachen mitproduzieren, mitverursachen. Es gibt ganz viele, die dann im Seminar plötzlich feststellen, dass sie durch Sprache oder durch Körper oder durch Improvisation oder so andere zum Lachen bringen können und sie sind erwachsen und haben das eigentlich nie so richtig realisiert. Und das sind für mich die schönsten Momente, wenn Menschen das entdecken, dass sie andere zum Lachen bringen können. Oder eben auch, dass sie selber noch lachen können. Weil oft wenn die Leute zum ersten Mal Kontakt mit mir aufnehmen, lese ich dann, ich kann nicht mehr lachen, ich habe mein Lachen verloren und so. Und dann freue ich mich, dass ich ihnen innerhalb von 2 Tagen zeigen kann, dass das Lachen noch da ist.
Also heißt das, Sie helfen den Leuten, ihre komische Seite zu finden?
Ich versuche das und ich bin der Meinung, sie machen das eigentlich alles selber. Also ich schubse sie so ein bisschen an, indem ich den Rahmen für diese 2 Tage schaffe mit ganz einfachen Sachen am Anfang vom Seminar. Und dann wird es halt immer ein bisschen gewagter, bis wir am Schluss fast so ähnlich wie bei der versteckten Kamera auf die Straße gehen und da ein bisschen seltsame Sachen machen. Und da haben die Leute vorher immer ein bisschen Angst davor, wenn ich ihnen diese Übung quasi ankündige. Aber wenn sie dann auf der Straße mal angefangen haben damit, dann wollen sie nicht mehr zurück ins Seminarraum.
Also das heißt, man muss sich manchmal auch trauen, lustig zu sein.
Ja, Lachen hat sehr, sehr viel mit Mut zu tun, weil man kann ja auch zum Beispiel daneben liegen mit etwas, was man versucht, um andere zum Lachen zu bringen. Da muss man auch mit klarkommen und mit umgehen können. Das versuchen wir auch auf der Straße. Also wir sagen uns auch vorher, wenn jetzt jemand das nicht lustig findet, was wir da machen, dann muss man sich einfach sagen, ich weiß, warum ich das mache und das trifft mich jetzt gar nicht, dass die Person da nicht drauf eingeht oder nicht mitlacht oder mitmacht. Aber die Erfahrung zeigt eigentlich, dass die Leute viel öfter mitmachen, als man vorher denkt. Also die sind eigentlich dankbar, dass mal etwas Fröhliches, Komisches auf der Straße passiert.
Nun haben Sie ja die Nachrichtenlage schon angesprochen, die nicht unbedingt zur Fröhlichkeit einlädt. Was empfehlen Sie denn da für Stellschrauben, für Werkzeuge möglicherweise, um ja eben meine Fröhlichkeit trotzdem zu bewahren?
Ja, da muss ich bei mir selber eigentlich immer anfangen, weil ich bin schon der Meinung, dass wir uns immer auch informieren müssen und ajour bleiben müssen, was hier in der Welt alles passiert um uns herum. Vielleicht auch versuchen müssen, dagegen anzukämpfen. Und ich war ja früher eher so ein melancholischer Mensch und habe auch sehr viel Traurigkeit empfunden als junges Mädchen. Und diese Sachen können einen natürlich wahnsinnig runterziehen. Ich finde schon, wir müssen uns damit befassen. Aber ich bin der Meinung, es ist genauso erlaubt, dass wir für unsere Fröhlichkeit sorgen. Und da gibt es ja ganz viele Dinge um uns herum. Wir müssen nicht erwarten, dass uns alles in den Schoß fällt. Wir müssen etwas dafür tun. Vielleicht gehen wir mal in den Zirkus, obwohl wir im Moment gar keine Lust haben oder der innere Schweinehund sagt, wir bleiben lieber auf dem Sofasessel sitzen und schauen Fernsehen. Was da läuft, ist ja sowieso, also das kann einen auch runterziehen. Nicht nur die Nachrichten, auch sonst sind ja so viele Krimis und Horrorsachen da zu sehen. Ich finde, ich habe damit meine Probleme manchmal. Aber ja, wir haben Theater, wir haben Literaturveranstaltungen. Man kann sich an einen Spielplatz setzen und einfach zuschauen, wie die Kinder fröhlich sind. Das sind ja die Meister der Fröhlichkeit. Von denen können wir uns viel abgucken. Und man kann sich zum Beispiel auch einen Lachpaten oder eine Lachpatin auswählen, die man dann kontaktiert, wenn man das Gefühl hat, ich kann jetzt nicht mehr fröhlich sein und die dann die Aufgabe hat, einen da wieder hinzubringen.
Es gibt ja auch immer dann Leute, die versuchen dann irgendwie so einzufangen und sagen, ach, das ist jetzt unpassend zu lachen. Stimmt das eigentlich? Also ist Lachen wirklich unpassend oder kann Lachen unpassend sein? Oder ist es nicht eigentlich auch ein Ventil, das in Stresssituationen eigentlich sehr hilfreich ist?
Also ich bin der Meinung, es gibt viel zu wenig Situationen, in denen es unpassend wäre, als dass wir davon reden, ja, Lachen kann unpassend sein. Es gibt so viele Situationen, in denen es gut wäre, wir würden mehr lachen. Zum Beispiel auch in den Schulen. Wir würden viel mehr lachen und dadurch auch besser lernen und lockerer sein und so. Es kommt immer so Zeug, ja, wir können doch nicht den ganzen Tag lachen. Darum geht's überhaupt nicht. Aber wir können mehr lachen, als wir bisher lachen. Und ich musste an eine Situation denken, als ich noch studierte in München, meine Mutter lebte in Köln. Ich verabschiedete mich am Bahnhof von ihr und hatte in einem Taschentuch Konfetti eingepackt, um ihr dann aus dem Fenster zu winken und das Konfetti sollte aus dem Taschentuch flattern. Jetzt war das aber leider ein Zug, wo man keine Fenster öffnen konnte. Also habe ich das Taschentuch wieder eingesteckt. Am Sonntag bin ich dann in München in die Kirche gegangen und merkte, dass mir die Nase läuft, während der Pfarrer auf der Kanzel stand und seine Predigt hielt. Und habe mir in dieses Nastuch aus Versehen mich geschneuzt. Und dann flog das Konfetti durch die Gegend und neben mir waren zwei ältere Damen, die mussten so lachen. Und da könnte man auch sagen, ja, Lachen in der Kirche, unpassend, aber es war so göttlich schön.
Die Künstlerin und Autorin Nitschel Steinberger ist heute Schweizer Staatsbürgerin. Aufgewachsen ist sie aber in Deutschland, geboren 1965 in Wermelskirchen. Sie sind mit vier Brüdern groß geworden. Hatten Sie da als Mädchen eine besondere Position oder war es schwer, sich zu behaupten?
Also das kommt drauf an, wenn Sie meine Brüder fragen, würden die wahrscheinlich sagen, sie haben mich auf Händen getragen und sie waren sehr, sehr nett und lieb zu mir. Das waren sie schon. Aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass sie mich auf Händen getragen haben. Also ich war so eher die Stillere, die Ruhigere und habe meinen Brüdern auch gern zugehört und musste nachher erst richtig lernen, auch selber den Mund aufzumachen und nicht so scheu und schüchtern zu sein. Aber im Prinzip, ich liebe alle meine Brüder und ich finde es toll, in so einer großen Familie aufgewachsen zu sein.
Ihre Familie ist ja auch oft umgezogen aufgrund der häufigen Arbeitswechsel Ihres Vaters. Das muss für Sie als Kind wahrscheinlich anstrengend gewesen sein oder haben Sie das als Abenteuer wahrgenommen?
Ja, das war als Kind gar nicht einfach. Also gut, wenn man noch ganz klein ist, bemerkt man es nicht so richtig. Aber sobald man dann halt in den Kindergarten oder die Schule geht, ist so ein Wechsel schon hart. Also wir sind im Schnitt alle 2 Jahre umgezogen und das als große Familie. Und dann kommt man irgendwo anders hin, muss wieder Fuß fassen, kommt in eine Klasse, wo sich die Gspänli, wie man in der Schweiz so schön sagt, die Gspänli, also die Freundespaare quasi, schon gebildet hatten.
Ach, wie gespannt sozusagen dann.
Ja, die so zusammenspannen und man kommt dann da dazu und wenn man Glück hat, ist irgend so ein Gspänli bereit, einen als dritte Person noch mit aufzunehmen. Aber oft ist es dann so, wenn die zwei untereinander Stress haben, dann kommt man ins Rennen und sobald die sich wieder gut verstehen, ist man wieder die dritte Person. Und also für mich war das schon hart, vor allem der Umzug als 7-Jährige von Nordrhein-Westfalen nach Bayern und dann noch aufs Land und dann noch in eine Gegend, wo fast alle katholisch waren. Wir waren evangelisch. Ich war die einzige Evangelische in der Klasse und alle sprachen Bayerisch und die Jungen und die Mädchen wollten oder durften nichts miteinander zu tun haben. Das Einzige, was Jungen mit den Mädchen in der Pause anfangen konnten, war Röckelhoch, der Kaffee kocht. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Nee.
Da liefen sie einfach den Mädchen hinterher und versuchten, ihnen die Röcke hinten hochzuheben. Und dann
sehr
rief
originell.
Man dazu, Röckelhoch, der Kaffee kocht. Das war für mich, die ich ja mit 4 Brüdern aufgewachsen war, ziemlich krass. Und mein kleinerer Bruder und ich, wir haben wirklich aus Protest uns geweigert, Bayerisch zu lernen.
Sie hatten ja dann auch noch eine weitere Herausforderung, also vorsichtig ausgedrückt. Ihr Vater muss eine herausfordernde Persönlichkeit gewesen sein. Wie ist er Ihnen als Kind begegnet?
Ja, ich gehörte eben mit meinem kleinen Bruder mehr zu den Kleinen in der Familie. Wir wurden auch so genannt und die 3 Größeren waren die Großen. Und wir hatten da unterschiedliche Erlebnisse. Also uns hat er recht verschont, aber mein Vater war einerseits ein sehr kreativer Mensch. Er konnte extrem lustig sein, Gedichte machen, singen, zeichnen. Er war wirklich sehr kreativ und ich wünschte, ich hätte ihn mehr in der Situation erlebt. Aber er konnte auch sehr cholerisch sein und es reichte manchmal irgendein falsches Wort und dann schlug die Situation um und er war dann auch meiner Mutter gegenüber vor allem, aber auch meinen älteren 3 Brüdern gegenüber auch handgreiflich. Und es gab auch Nächte einfach, wo man aufwachte und hörte, die Eltern streiten wieder und dann haben wir kleine Brieflein geschrieben für unsere Mutter und haben sie ihr schnell ins Schlafzimmer gebracht, wo der Streit stattfand und ihr in die Hand gedrückt und er hat das natürlich dann gelesen, Mami, wir halten zu dir oder so, irgend sowas. Das hat ihn dann natürlich erst recht noch in Rage gebracht. Also das waren traurige Momente, bis hin, dass man auch mal die Polizei als Kind rufen musste, weil man so Angst um die Mutter hatte.
Ja, das nimmt
schade eigentlich, weil er war eigentlich auch ein sehr, sehr fantasievoller, begabter Mensch. Und ja, schade, dass diese andere Seite an ihm auch da war.
Das nimmt einem ja wirklich als Kind jede Sicherheit. Also wenn die Situation dann so schnell umschlagen kann, dann kannst du dich ja als nicht auf nichts verlassen.
Ich glaube, meine Mutter hat da sehr, sehr viel aufgefangen, dass wir eben darunter nicht so leiden mussten, wie man jetzt denkt. Und wir waren ja dann ab meinem 11. Lebensjahr hat meine Mutter uns 5 Kinder alleine erzogen. Und wir waren so eine verbundene Gruppe. Es hat uns so zusammengeschweißt, die ganze Situation. ich bewundere sie für das, was sie da geschaffen hat. Sie hat es erreicht, dass jeder von uns studieren gehen konnte. Haben nicht alle bis zum Schluss gemacht, aber wir hatten die Chance, studieren zu gehen, obwohl wir nicht viel Geld hatten. Und ja, ich kann ihr da nur ein ganz, ganz großes Kränzlein winden für ihre Leistung, dass auch sie darüber nicht zerbrochen ist, sondern ein toller, interessanter und auch fröhlicher Mensch geblieben ist.
Ihre Mutter ist auch Künstlerin und Sie haben, glaube ich, auch eine Zeit mit ihr und Ihren Brüdern zusammen auf dem Land in so einer Art Selbstversorgerkommune gelebt. Was war das für ein Ort?
Das war in Nordrhein-Westfalen. Da sind wir zu 12 in eine ehemalige Herrschaftsvilla gezogen. Also der damalige Chef von meiner Mutter, Zahnarzt, hat die Villa gekauft und mit seiner Familie und unserer Familie und Partnern von meinem Bruder und so weiter zogen wir zu 12 in diese Villa ein, hatten Schafe, Hühner, eine Katze, einen riesengroßen Garten und wollten eigentlich als Selbstversorger da leben. Und ich war damals 17 und man hatte seine Dienste, also zweimal die Woche hatte man Kochdienst, musste für 12 Personen kochen mit einem anderen zusammen, die Sachen einkaufen und so weiter. Das hat wunderbar funktioniert. Also wir hatten eine super große Küche mit einem ganz, ganz langen Küchentisch, hatten immer Besuch. Und alles, was so sonst in WGs nicht so funktioniert, das organisatorische Kochen, Putzen und so weiter, hat bei uns wunderbar funktioniert. Aber leider sind alle Beziehungen, die bestanden, in diesen 2 Jahren kaputt gegangen. Und ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass wir beschlossen hatten, dass alles in der Gruppe besprochen wird. Also auch mein kleiner Bruder 15 und ich 17, die wir beide noch nie eine Beziehung hatten, mussten mitdiskutieren, wenn irgendwo Paarprobleme auftauchten und unsere Meinung dazu sagen. Und ich glaube, das war für die Paare alles nicht so toll, dass also 12 Personen über ihre Probleme diskutierten.
Da hat man die Beziehung lieber dann gleich beendet. Sie, Sie hatten ja schon früh den Wunsch, habe ich vorhin erzählt, Clown zu werden oder Clownin zu werden. Woher rührte der?
Das ist, ich habe ja gesagt, ich war eher so melancholisch. Ich habe auch gern traurige Musik gehört und klassische Musik, die so ein bisschen traurig tönte und mich da eigentlich immer noch mehr in die Traurigkeit ziehen lassen. Und dann 1980 hat der Zirkus Roncalli in Köln neu gestartet. Und zwar mit dem Programm Die Reise zum Regenbogen. Und da sind wir von dieser Haus-WG aus auch natürlich hingefahren. Und ich ging in diesen Zirkus und es machte Peng in meinem Kopf. Und ich wusste, ich will Clown werden. Ich möchte die Menschen zum Lachen bringen. Und ich wollte die Schule schmeißen und einfach sofort mit dem Zirkus Roncalli mitziehen. Bin zum Direktor gegangen, habe ihm Kuchen gebacken mit Konfetti drauf
Bernhard
und alles
Paul.
Mögliche. Ja, Bernhard Paul, und habe ihm gesagt, ich möchte mitkommen, was muss ich machen? Und er hat gesagt, mach du mal deine Matura, also dein Abitur, und wenn du das Abitur hast, dann habe ich eine Clownschule und die kannst du dann besuchen. Also habe ich meine Matura gemacht und immer, wenn die Frage in der Schule auftauchte, und was wollt ihr denn nach dem Abitur mal werden? Dann kamen alle und sagen, ja, ich möchte Geschichte studieren, ich möchte Lehrer werden, ich möchte Polizist werden und so weiter. Und ich sagte immer, ich möchte Clown werden. Und alle haben gelacht, weil das irgendwie komisch war. Man macht Abitur und will dann Clown werden. Aber es war wirklich mein sehnlichster Wunsch. Leider gab es die Schule dann nicht, als ich meine Matura hatte. Und ich habe dann versucht, in der Dimitri-Schule die Aufnahmeprüfung zu machen in der Schweiz und bin kläglich gescheitert.
Woran?
Vor allem am Akrobatik. Wir hatten da so einen ungarischen Lehrer in der Akrobatik-Unterrichtsstunde und der war so aggressiv und schlimm. Also ich konnte nicht mal mehr einen Purzelbaum, ich konnte gar nichts mehr. Ich bin nicht sportlich, das muss ich sagen. Ich habe im Schulsport auch immer gelitten, aber da habe ich total versagt. Es ging nicht mal mehr am Purzelbaum, es war schlimm.
Sie hätten es ja dann aber auch
traurige,
noch mal, ja, das Traurige.
Das Traurige war, dass wenn man dann die Absage bekam, nicht gesagt wurde, woran man arbeiten könnte, damit man vielleicht doch nochmal die Aufnahmeprüfung macht. Das war halt leider nicht möglich. Also musste man sich selber überlegen, wie mache ich jetzt weiter.
Und das hat Sie dann so entmutigt, dass Sie das ganz aufgegeben haben, dieses Projekt Clown zu werden?
Nein, nein, nein. Ich habe dran festgehalten. Und ich habe dann mich erinnert an Emil Steinberger, der doch immer die ganze Familie zum Lachen gebracht hat. Die ganze Familie war sich einig, welches Programm im Fernsehen geschaut wird. Die Kinder lagen alle fünf am Boden und den Kopf auf die Arme gestützt. Und wir haben da zu siebt Emil geguckt und gelacht als Familie. Und da habe ich gedacht, jetzt schreibe ich dem Emil einen Brief und frage ihn, wie ich Clown werden kann. Und das habe ich in der Nacht auf meinen 20. Geburtstag dann auch gemacht.
Deutschlandfunk Kultur, Nitzsche Steinberger hat gerade von ihrem Wunsch als Jugendliche erzählt, unbedingt Clownin werden zu wollen, ausgelöst von diesem besonderen Moment im Zirkus Roncalli. Um ihren Zielen näher zu kommen, hat sie dann mit 20 ihrem heutigen Mann Emil Steinberger einen Brief geschrieben, weil sie ein paar Tipps haben wollte. Hat Ihnen dann seine Antwort weitergeholfen?
Ich muss dazu noch etwas kurz sagen, was ich nämlich gar nicht wusste, was Emil mir erst erzählt hat, als ich 30 Jahre alt war. Und zwar hatte er Regie geführt bei diesem Programm. Also ich habe mich eigentlich an den gewendet, ohne es zu wissen, der verantwortlich war, auch mitverantwortlich für dieses schöne Programm.
Für diese Reise zum Regenbogen.
Ja, genau. Aber das wusste ich damals gar nicht. Emil hat mir tatsächlich geschrieben und ich erinnere mich noch immer, wie ich durch München, ich studierte dann in München, durch München lief und einfach nur gegrinst habe, vor mich her gegrinst habe. Ich habe einen Brief von Emil bekommen. Also ich konnte das Glück gar nicht fassen. Aber er hat da drin auch knallhart geschrieben, also Clown werden, das kann man nicht einfach lernen, das muss man in sich haben. Und das war jetzt nicht unbedingt die Antwort, die ich mir gewünscht hatte. Aber ich habe trotzdem versucht, noch so ein bisschen diesen Traum weiter zu verfolgen. Hatte aber auch so Plan B und Plan C. Ich wollte dann Puppenbauerin und Puppenspielerin werden. Ich wollte Theaterschneiderin, Kostümschneiderin werden und so ein paar andere Sachen. Und ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ah ja, er hat mir dann also geschrieben und dann habe ich wieder geschrieben und dann hat er wieder geschrieben und daraus ist dann ein 10-jähriger Briefwechsel entstanden.
Was hat diese Brieffreundschaft dann am Laufen gehalten, also über 10 Jahre?
Vor allem alles, was mit Thema Humor, Clown, Lachen zu tun hat. Wir haben uns eigentlich immer in den Zeiten nicht geschrieben, wo es einem von uns nicht so gut ging. Das haben wir irgendwie für uns behalten oder mit uns selber ausgemacht. Aber wenn es uns gut ging, dann war es schön, mal wieder einen Brief zu schreiben oder natürlich auch einen Brief zu erhalten und wieder über irgendwelche Sachen nachzudenken. Damals war zum Beispiel mal das Thema, ob man ein Humorhaus einrichten sollte. Ich glaube, in Basel sollte das damals stehen. Und da war auch Emil involviert. Und wir hatten einfach, also das war ein gleicher Nenner, einfach dieses Thema Humor und Lachen und die Menschen zum Lachen bringen. Und das verbindet uns ja bis heute eigentlich.
Und ausgerechnet in New York kam es dann, glaube ich, zum ersten Treffen überhaupt. Also vorher gingen eben nur diese Briefe hin und her. Er hat sich da in New York eine Auszeit genommen. Wie hat sich dann dieses Treffen zwischen Ihnen beiden ergeben?
Ja, das war eigentlich, hatte ich mir einfach vorgenommen, meinen 30. Geburtstag möchte ich nicht einfach mit einer Party oder so feiern, sondern ich beschloss, ich möchte mit meiner Mutter nach New York, weil wir waren noch nie auf einem anderen Kontinent und meine Mutter hat sowieso nicht so viel von der Welt sehen können, habe ich gedacht, wir zwei, wir reisen nach New York. Ich wusste natürlich, dass Emil da ist, aber Emil war nicht der Grund. Und dann kamen wir in unserem Hotel an und da lag ein dickes Kuvert auf dem Hotelbett. Und das war von Emil und da war für jeden Abend Eintrittskarten für Musical, für Zirkus und so weiter drin. Also das war eine Riesenüberraschung und wir haben das sehr genossen, dass wir wirklich jeden Abend ins Musical gehen konnten und uns das alles anschauen konnten. Und an meinem 30. Geburtstag sind wir dann mit Emil zusammen in den Cirque du Soleil gegangen, der damals noch relativ neu war. Und das war wieder so eine schöne Erfahrung, in diesem Zirkus zu sein und so. Und dann gingen wir nachher essen miteinander in Soho. Und Emil fragte mich, und was willst du jetzt mit deinen nächsten 30 Jahren machen? Und dann, das war so wirklich ein Abturner für mich, weil ich dachte, ja, ich wollte damals anfangen, Lachseminare zu geben, aber ich war wirklich ganz am Anfang meiner Vorbereitungen und ich hatte keine richtige Antwort auf diese Frage. Hätte ich jetzt eigentlich sagen müssen, ich stelle mir vor, mit dir zusammenzuleben, aber das hätte er mir nicht geglaubt wahrscheinlich oder ja.
Aber, ach so, aber Sie konnten sich das schon ganz gut. Sie konnten sich das schon ganz gut vorstellen an dem Zeitpunkt.
Eigentlich zu dem Zeitpunkt war das für mich überhaupt kein Thema. Vorher war das schon von meiner Seite her, habe ich gedacht, boah, das wäre der Mann meines Lebens, aber es war gar kein Thema. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich gedacht, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, ich möchte Lachseminare geben in Deutschland und hatte auch auf eigene Faust dann damit angefangen und das hat Spaß gemacht und es war toll. Und dann kam halt die Liebesgeschichte dazwischen.
Wie ist denn dann diese Liebesgeschichte entstanden? Also wann war dann klar, ja, ich ziehe jetzt nach New York und das ist schon mehr als so eine Brieffreundschaft?
Ja, ich bin nach einer Woche mit meiner Mama wieder zurück nach Köln und habe mich da wieder durchgeschlagen, irgendwie so als ehemalige Studentin, die noch keinen richtigen Job hat in Köln und habe gleichzeitig versucht, erste Seminare zu geben. Und ein Jahr später meldete sich Emil bei mir und fragte, hat es dir eigentlich gefallen in New York? Und ich habe gesagt, ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann komm doch nochmal. Also bin ich an meinem 31. Geburtstag wieder ins Flugzeug gestiegen und zu Emil geflogen. Und zu meiner Überraschung hatte er geplant, dass ich eigentlich nicht in ein Hotel gehe, sondern bei ihm zu Hause in der Wohnung wohne. Okay, das war für mich okay. Und aus der Woche wurden dann 2 Wochen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass man ein Flugticket verschieben kann. Also wir haben 2 Wochen draus gemacht und am Ende dieser 2 Wochen hat er mir dann gesagt, dass er mich liebt und dass das für einen Schweizer sehr schwierig ist, das über die Lippen zu bringen, weil auf Schweizerdeutsch klingt das nicht so schön. Chliebti sagt man eigentlich nicht. Man sagt in der Schweiz eher chmagdi, ich mag dich. Und das war schon eine erste Ansage, dass ich nicht enttäuscht sein soll, wenn er mir nicht immer ins Ohr säuselt, ich liebe dich.
Und wir merken natürlich, für den Schweizer dauert es dann eben ein bisschen länger, bis er das tatsächlich überhaupt dann sagen kann, also ein Jahr. Nun gibt es ja diesen Altersunterschied zwischen Ihnen von 32 Jahren. Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert? Also Sie waren damals 30, er war schon 62.
Genau. Es ist ja so, also ich bin in einer großen Familie groß geworden und wenn man dann einen Partner hat oder so, dann kriegt man natürlich von der ganzen Familie auch Feedback. Und bei meinen vorherigen beiden Partnern, der eine war ungefähr gleich alt wie ich, der andere 12 Jahre älter als ich, war das Feedback von meiner Familie nicht so toll, worunter ich auch gelitten habe. Und als ich beschloss, dass ich mit Emil ein Paar bin, also dass wir ein Paar werden, erstens hatte ich keine Angst, wie meine Familie reagiert, weil ich einfach wusste, für mich stimmt das. Aber interessanterweise hat niemand mir gegenüber geäußert, Bedenken geäußert oder gesagt, ja, willst du dir das nicht nochmal überlegen und ist der nicht zu alt für dich oder so. Es war einfach kein Thema. Ich glaube, es haben alle gespürt, wir zwei gehören zusammen und das beweist ja auch, im nächsten Jahr sind wir 30 Jahre zusammen und wirklich Tag und Nacht. Es gibt ganz wenige Tage, an denen wir nicht zusammen waren. Und ja, also es kamen überhaupt keine Bedenken. Ich glaube, die haben sich alle mit uns gefreut.
Wie war es denn dann, als Sie mit ihm zurück in die Schweiz gezogen sind und Ihren Mann dann plötzlich mit der Öffentlichkeit teilen mussten?
Ich muss euch kurz noch ein Kompliment machen für die tolle Musik, die ihr ausgewählt habt, die ja auch zu diesen Textabschnitten super passt und Musik, die man sonst so selten oder nie hört im Radio. Klasse.
Also, ja, gebe ich direkt an die Musikredaktion weiter.
Dafür habe ich jetzt die Frage vergessen.
Mich hat interessiert,
das Zurückkommen.
Genau, weil in New York, ja, da konnten sie ja quasi ihr Ding machen. Emil kannte dort keiner, aber in der Schweiz kannten ihn alle.
Genau, in New York hatten wir wirklich einen Freiraum. Wir konnten sein, wie wir wollten. Wir kamen aus dem Kino, wo die Ellenfilm raus und waren so beschwingt, dass wir auf der Straße tanzend nach Hause gegangen sind. Das hätten wir natürlich in der Schweiz wahrscheinlich nie gemacht. Und ich hatte auch ein bisschen Bammel davor, jetzt in die Schweiz zu kommen, weil ich war ja jetzt jemand, der wegen des Mannes eigentlich auch ein bisschen im Rampenlicht steht und vielleicht auch von den Leuten so taxiert wird und geschaut wird, ja, ist die gut, ist die schlecht, ist das die richtige für unseren Emil und so weiter oder will die vielleicht nur so als junge Frau einen älteren reichen Mann oder so. Da gab es schon so Gedanken, ob das Leben jetzt so schön für uns weitergehen kann. Aber wir sind in die französische Schweiz gezogen, nach Montreux, und hatten da auch noch so einen gewissen Freiraum. Da haben wir 15 Jahre lang gelebt und waren auch noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht so voll im Rampenlicht. Und die Welschen, die Westschweizer, sind auch sehr vornehm und höflich im Umgang mit Prominenten. Und davon konnten wir dann auch profitieren. Und so habe ich mich eigentlich dann peu à peu daran gewöhnt, dass ich jetzt nicht irgendjemand bin, sondern dass es immer wieder Situationen gibt, wo man auch erkannt wird und die Leute einen auch beobachten. Zum Glück konnte ich mir das bis heute bewahren. Ich gehe eigentlich einkaufen und denke nie, die Leute kennen mich, und erschreckt dann eher, wenn mir im Lift vom Supermarkt plötzlich jemand sagt, Sie sind doch die Nietzsche Steinberger, weil ich einfach immer das Gefühl habe, mich kennt ja sowieso niemand, ich kann machen, was ich will.
Nun sind Sie ja selbst auch Künstlerin, schaffen zum Beispiel wunderbare Aquarelle, Collagen, Bilder. Wenn Sie irgendwo gemeinsam auftauchen, dreht sich wahrscheinlich alles erstmal um ihn. Kann man sich daran gewöhnen? Jeder möchte ja selbst auch gesehen werden.
Ich konnte mich nicht so daran gewöhnen. Ich habe das ein bisschen erduldet, weil ich ja auch mir zum Ziel gesetzt habe, Emil zu unterstützen, dabei sein Kulturgut Emil weiter zu pflegen. Aber ich habe mich dabei selber fast ein bisschen vergessen und zu sehr zurückgenommen, habe ich das Gefühl. Und das ist jetzt vorbei. Ich bin jetzt 60 und ich möchte jetzt einfach auch mal die Dinge machen, die mich total beglücken und nicht immer nur für Emil seine Kunst und Kultur da sein müssen. Natürlich mache ich das weiter, aber ich möchte den Fokus auch stärker auf eigene Sachen setzen.
Zum Beispiel?
Das mache ich. Und Emil unterstützt mich dabei auch. Ja, also erstens mal wieder Lachseminare anbieten, weil wegen Corona musste ich die absagen. Und nachher haben wir den Kinofilm über Emils Leben gemacht. Das hat uns 3,5 Jahre Arbeit gekostet, Rieseneinsatz. Und da waren keine Sachen nebenbei möglich. Und ich habe eine riesen Warteliste von Leuten, die in die Lachseminare kommen möchten. Also das möchte ich auf jeden Fall im 26 wieder aufnehmen. Aber vor allem auch malen. Also ich male immer mehr in meinem Leben. Es ist das im Moment das Beglückendste für mich, zu malen und mich da auszudrücken und Ausstellungen zu machen und Bilder an Leute zu verkaufen und zu sehen, die haben Tränen in den Augen oder sind so glücklich, dass an dem richtigen Ort in ihrer Wohnung jetzt dieses Bild hängt und sie fröhlich stimmt. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, was ich jetzt, worauf ich mich konzentrieren möchte.
Und dieser Dokumentarfilm, typisch Emil, den haben Sie ja tatsächlich auch mit Ihrem Mann zusammen erarbeitet. Sie haben gerade auch erzählt, 3 Jahre hat das gedauert, viel Kraft, viel Energie. Und man sieht darin auch, wie sehr Sie Ihren Mann unterstützen, wie Sie ihn begleiten, tatsächlich dann auch mal als Requisiteurin auf einmal eingesetzt werden bei seinen, bei seinen Vorstellungen. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Film bisschen was verändert hat, wie die Leute Sie wahrnehmen?
Ich hatte das eigentlich mir erhofft. Ich hatte mir erhofft, dass man mich nicht nur als die Frau von wahrnimmt, sondern dass man da wirklich auch mal sieht, ich gehörte zum Produktionsteam, wir waren 4 Personen, Emil, der Kameramann, der Regisseur und ich, und die gleichen 4 Personen waren auch das Autorenteam und für die Geschichte eigentlich zuständig. Ich habe aber ganz, ganz viele andere Arbeiten in diesem Film auch übernommen und wirklich, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, 7 Tage die Woche. Und hätte ich das vorher gewusst, wie viel Arbeit das wird, ich glaube nicht, dass ich zugesagt hätte. Und ich hatte mir erhofft, dass die Leute dann irgendwie mich mehr wahrnehmen als jemand, der auch etwas macht und etwas kann. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das sich so niedergeschlagen hat. Also ich bin einfach für viele Menschen einfach die lachende Frau vom Emil oder so. Aber ich möchte gern für das auch wahrgenommen werden, was ich mache. Und deswegen bedeutet mir auch die Kunst, die ich schaffe, sehr, sehr viel, weil ich da wirklich für das, was ich mache, ohne dass Emil da seine Finger im Spiel hat, wahrgenommen werde und geschätzt werde.
Es gab ja auch noch etwas anderes, was Sie im Prinzip annehmen, akzeptieren mussten. Und zwar, dass Emil keine weiteren Kinder wollte, obwohl Sie einen großen Kinderwunsch hatten. Wie haben Sie das geschafft, sich damit dann zu arrangieren?
Das war, glaube ich, der schwierigste Moment in meinem ganzen Leben. Ich hatte mich eigentlich immer als Mutter von 4 Kindern gesehen, weil ich Kinder über alles liebe und einfach für mich die glücklichsten Momente sind, wenn ich mit Kindern spielen kann oder mich beschäftigen kann. Und natürlich hatte ich mir vorgestellt, wenn ich dann den Mann meines Lebens mal treffe, dann möchte ich mit ihm Kinder haben. Aber als Emil mir sagte, dass er mich liebt, hat er mir aber auch gleich im Nebensatz gesagt, er werde aber nie mehr heiraten und er wolle keine Kinder mehr. Und das war schon hart in dem Moment, das zu hören. Und da schluckt man schon ein bisschen und denkt sich, ja gut, wir können ja auch zusammenleben, ohne verheiratet zu sein, aber keine Kinder haben. Mit 30 war ich damals. Das war schon nicht einfach für mich. Aber ich bin nicht so der Typ, der sagt, entweder ich kriege ein Kind oder ich gehe. Und das war auch nie eine Option für mich. Aber es kommt halt dann für eine Frau irgendwann der Moment, wo du merkst, entweder jetzt ein Kind oder es ist zu spät. Und das war wirklich eine schwere Zeit für mich, weil mein Mann auch nicht wollte, dass ich da so in der Öffentlichkeit drüber rede. Also habe ich das alles mehr oder weniger in mich hineingefressen. Und das war nicht so gut. Und das hat mich sehr gequält, muss ich sagen.
Konnten Sie dann...
Aber ich habe da einen seltsamen Ausweg gefunden. Ja. Ich wollte ja auch mal Puppenspielerin werden und Puppenbauerin. Und ich habe da einen Puppenbauer in Deutschland gefunden, der macht so Klappmaulfiguren, so im Stil der Muppets oder Sesamstraße-Figuren. Und da habe ich gedacht, ich gönne mir jetzt das, was ich eben nicht realisieren konnte, Puppenbau zu lernen bei ihm und habe da einen Kurs besucht. Und was habe ich mir gebaut? Ich habe mir ein Baby gebaut. Mir fiel nichts anderes ein, ehrlich gesagt. Wir mussten vorher überlegen, was wir machen und ich hatte keine Ahnung. Und da habe ich einfach gedacht, weil mich das Thema damals halt so beschäftigte, ich baue mir jetzt ein Baby. Und es tönt vielleicht blöd, aber es hat mir wahnsinnig geholfen. Es hat mir irgendwie geholfen, diesen Schmerz zu verarbeiten, zu überwinden und auch spielerisch damit umzugehen. Alle sagten zwar, mein Baby sieht eher aus wie ein alter Mann, aber das war ja egal. Für mich war es ein Baby.
Und das war Ihr Baby.
Das war mein Baby, ja.
Ja, das ist spannend, dass es eben dann doch gelingen kann, so eine Enttäuschung dann tatsächlich kreativ zu verarbeiten und damit eben dann auch etwas auszudrücken. Nitschel Steinberger,
wir sind... Und es gehörte für mich aber auch dazu, dass ich von da an für mich beschlossen habe, ich schweige nicht mehr über dieses Thema, weil in den Medien wird immer groß herausposaunt, die bekommt ein Baby, der wird Vater, der Boris Becker wird jetzt Vater mit so und so vielen Jahren. Und dass es aber auch Menschen gibt, die gern Kinder hätten oder gehabt hätten und es klappt nicht oder es geht aus verschiedenen Gründen nicht. Darüber wird geschwiegen und das möchte ich jetzt nicht mehr, sondern deswegen rede ich darüber, auch wenn Emil das nicht so gern hört. Aber ich bin ihm ja überhaupt nicht böse, überhaupt nicht.
Und deshalb ist es auch gut, dass wir es heute nochmal angesprochen haben und vor allen Dingen, Sie haben ja auch so viel Schönes und viel Positives über Ihre Beziehung gesprochen oder gesagt, dass man diesen Aspekt natürlich dann auch nicht auslassen muss. Nitschel Steinberger, wir sind leider schon am Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen viel Raum für Ihre Projekte und viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie heute Vormittag hier mein Gast waren und natürlich auch viele Grüße an Emil, der ja im Sommer hier auch vorbeigeschaut hat. Herzlichen
Danke vielmals, Dank. Tim Wieser, hat Spaß gemacht. Merci vielmals. Ade.